Ich habe mein Leben mitgebracht. Ich beschäftige mich in meinem Leben, oder mein Leben beinhaltet sehr, sehr viele Grenzen. Irgendwann werde ich geboren. Es fängt ungefähr hier an. Dann lebe ich. Und dann sterbe ich. Und ich bin tot. Mein Leben hat einen Start und einen Endpunkt. Und übrigens, ich weiß nicht, wie Kolumbus wirklich gelebt hat. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Spießertyp, vielleicht hat er gern Tennis gespielt. Ich weiß es nicht. Warum? Weil zwischen uns eine zeitliche Grenze liegt. Oder nehmen wir meine Wohnung. Meine Wohnung hat ungefähr 40 Quadratmeter. Ich weiß, es ist nicht so viel, aber ich komme ganz gut damit klar. Und Gipskartonplatten oder anderer Begriff dafür Innenwände, Grenzen ermöglichen es mir, dass ich Ruhe haben kann. Sie ermöglichen mir, dass ich auch mal die Musik ein bisschen aufdrehen kann und meine Nachbarn beschweren sich nicht gleich. Grenzen machen das möglich. Gestern war ich im Supermarkt und ich habe meine Ware auf dieses Band gelegt. Und das macht ihr sicher auch, dass ihr ganz bewusst eure Ware von der Ware des hinteren oder vorderen abtrennt. Was macht ihr? Ihr nehmt dieses Trennteil und legt es auf das Förderband. Vielleicht gibt es auch Situationen in eurem Leben, wo ihr sagt, ja, mit meinen finanziellen Mitteln bin ich an Grenzen gestoßen. Unsere Gesellschaft unterhält sich im Moment oder mehr und mehr über das Thema, dass ich mit meiner psychischen und physischen Belastbarkeit an die Grenzen komme. Grenzen, wie ihr seht, bestimmen unser Leben. Völlig egal, ob du das willst oder nicht. Sie sind da und sie prägen die Gegenwart und sie taten das auch mit der Vergangenheit. Kolumbus reist los, um was zu tun? Um die Grenzen der Erdscheibe zu entdecken. Und wohl das berühmteste Beispiel, was uns zu Grenzen einfällt, gehört zu unserer deutschen Geschichte, nämlich die berühmte Mauer. Die Grenze zwischen Westen und Osten. Und dann hören wir von den ersten Menschen, die in einem Garten leben, den Gott selbst angelegt hat. Und dieser Garten ist der Lebensraum von Adam und Eva. Und dieser Garten, der grenzt sich ab von der übrigen Erde, von der anderen Welt. Eine Grenze. Und dann begehen die zwei einen Fehler. Sie überschreiten eine Grenze innerhalb dieses Gartens. Sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie eigentlich als Menschen ausmacht, was sie als Menschen zur Verfügung haben, was ihnen alles an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Sie wollen mit Gott auf einer Stufe stehen. Sie überschreiten eine Grenze. Und die Konsequenz lautet, sie müssen diesen genialen Garten verlassen. Und da ist eine Grenze. Und dieses mit Gott auf einer Stufe stehen, das passiert wenig später erneut. Vielleicht erinnert ihr euch an die Menschen von Babel. Die haben versucht, einen Turm zu bauen, um sagen zu können, wir können mit Gott auf einer Stufe stehen. Die menschlichen Grenzen durchbrechen, Grenzen überwinden und einfach ab und zu auch mal Gott spielen. Und dann um circa das Jahr 1000 vor Christus lesen wir und hören wir vom großen König David. Um den soll es heute auch nochmal gehen. Und wir hören von ihm und Gott sagt selber von ihm, hey, diesen Mann, diesen Mensch, diese Person, die ist so genial, dass sie mir Freude macht. So stelle ich mir einen Menschen vor. Das sagt Gott über David. Und ja, was wir jetzt in den letzten, wie viel sind es jetzt, 4 Wochen gehört haben in anderen Church Zones und Home Zones, wie dieser David gelebt hat, wie er sich Gefahren gestellt hat und wirklich Täler durchschritten hat, aber an Gott festgehalten hat. Ja, dann kann ich auch sagen, von diesem David kann ich einiges lernen für mein Leben, kann ich mir Dinge abschauen. Und es beeindruckt mich. Und dann schauen wir ein Stückchen weiter auf sein Leben und finden auch die Kehrseite davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir imponiert es, dass dieser David nicht ein perfekter Mensch war. Es gibt auch die Kehrseite in seinem Leben und auch von dieser Seite können wir lernen. Ich will euch heute von Amnon, Absalom und Salomo erzählen. Drei Namen, die wir wahrscheinlich nicht unseren Kindern geben würden, aber die hießen damals so. Amnon, Absalom und Salomo. Und diese drei waren drei Kinder von David, aber das waren nicht alle. Aber heute soll es speziell um die drei gehen. Und alle drei hatten unterschiedlichen Mütter, aber eine Sache hat die drei Jungs, die drei Männer verbunden. Zuerst sage ich was zu Absalom. Absalom, der Mittlere, hat eine Schwester und die hieß Tamar. Und der Amnon, also der Halbbruder von Absalom und Tamar, der hat ein Auge auf die Tamar geworfen. Kurz gesagt, er war scharf auf sie. Und er wollte sie ins Bett kriegen. Und er hat eine Intrige geplant. Er hat einen Plan ausgeheckt, um die Tamar dazu zu überreden, mit ihm Sex zu haben. Und wir müssen von dieser Tamar eine Sache wissen, nämlich, dass sie noch Jungfrau war. Und damals war es üblich, dass Jungfrauen in sogenannten Jungfrauenärmelkleidern rumgelaufen sind. Und das war das Zeichen für die Gesellschaft. Aha, da hat eine Frau also ein Ärmelkleid, trägt ein Ärmelkleid. Das ist das Zeichen. Sie hat noch keinen Mann. Sie ist noch nicht diesen Bund eingegangen. Sie hatte noch keinen Sex mit einem anderen Mann. Und wenn eine Frau ihr Ärmelkleid ablegt, dann geht sie automatisch damit einen Bund ein, einen Ehebund mit diesem Mann. Und die beiden haben Sex miteinander. Amnon war diese Reihenfolge völlig egal. Der hatte nur Augen dafür, sie so schnell wie möglich ins Bett zu kriegen. Er wurde sogar richtig krank, er wurde richtig besessen. Und als die Tamar sich natürlich weigert, weil sie checkt, hey, das ist ein Halbbruder von mir, das bringt Schande über unser ganzes Haus, über unseren Vater, über den David, und sich weigert, da wird der Amnon handgreiflich und er vergewaltigt sie. Und er verstößt sie. Und sie geht völlig zerstört, mit zerrissenem Kleid zu Absalom zurück und sucht Zuflucht bei ihrem Bruder. Und dann ist es ganz, ganz spannend, was die Bibel sagt. Als König David davon erfuhr, also der Vater, wurde er sehr zornig. Doch er brachte es nicht übers Herz, Amnon zu bestrafen, denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. Er brachte es nicht übers Herz, Amnon zu bestrafen. Frage an alle Lehrer, Erzieherinnen, Mamas und Papas unter uns. Und ich möchte, dass ihr echt mal darauf reagiert. Was haltet ihr von Davids Reaktion? Vielleicht fällt euch irgendwie ein Stichwort ein, brüllt's einfach mal raus. Ganz ungeniert. Ungerecht? Inkonsequent? Was fällt euch noch ein? Nochmal? Das ist einfach traurig, ja. Also krass, dieser David war ein toller Kerl und ein großer König, außer Frage, keine Frage. Aber wir müssen einfach schlichtweg sagen, als Vater hat er an vielen Stellen in seinem Leben versagt. Und warum? Weil er den Moment als Vater und somit auch Erzieher seiner Kinder verpasst hat. Er zieht nämlich keine Konsequenzen aus diesem Vorfall, was seine Kinder betrifft. Und er gibt seinem Sohn Amnon keine Möglichkeit zu verstehen, dass er das, was er da gemacht hat, scheiße war. Er zeigt ihm, Er zeigt ihm nicht seine Grenzüberschreitungen auf. Und damit stiehlt David, der große König David, stiehlt sich aus der väterlichen Verantwortung. Ich bin gerne bereit, mich an dieser Stelle korrigieren zu lassen von euch, aber ich möchte behaupten, dass wir Menschen, dass unsere Kinder, dass wir Grenzen brauchen. Und wir müssen wissen, an was wir uns orientieren können. Was gut für uns ist. Wir brauchen so eine Art Rahmen, einen bestimmten Rahmen. Und in diesem Rahmen müssen wir einfach wissen, dass wir uns darin entfalten können, weil dieser Rahmen Grenzen hat. Hier kriegen wir Orientierung und in einem Rahmen, in einem Leben mit Grenzen, kriege ich auch Sicherheit. Ich bin ja seit September jetzt hier und für ein Jahr, also bis Juli bin ich noch da. Und neben der Gemeinde hier bin ich auch noch an der Goetheschule in Lechhausen. Und ich bitte mal den Michael, ein Bild einzublenden. Und dann zeige ich euch mal, mit was für Jungs ich da noch so zu tun habe. Also ich bin einfach so in Lechhausen an der Goetheschule als Pausenbetreuer. Und es ist ganz interessant, weil diese Schule, vielleicht kann sich der eine oder andere ein bisschen da gerade orientieren, da hinten im Hintergrund sieht man eine Metzgerei, das ist vielleicht ganz wichtig für manche, oder eine Bäckerei. Auf jeden Fall, diese Schule grenzt an eine ganz, ganz große Kreuzung, oder was man halt groß in Augsburg nennen kann, völlig egal. Wichtig ist, ich wollte jetzt nicht böse sein, wichtig für unser Thema heute ist einfach, wir haben unser Pausenhof, direkt an dieser Kreuzung. Und vielleicht seht ihr das an dem Efeu im Hintergrund, dass der Pausenhof von der Kreuzung durch einen hohen Zaun abgetrennt ist. Und die Kids spielen hier jetzt gerade Tischtennis und manche im Hintergrund auch Basketball. Und es kommt oder kam auch in der Vergangenheit öfters vor, dass die Kids einfach gedacht haben, ich schieß mal den Ball über den Zaun. Und es war nicht selten, dass daraufhin auch schon Verkehrsunfälle sich ereignet haben. Das ist natürlich nicht cool. Und deshalb gibt es eine Regel. Deshalb gibt es eine Regel und die lautet, wer den Ball über den Zaun schießt, also wer im wahrsten Sinne die Grenze überschreitet, der muss mit Konsequenzen rechnen. Das wäre zum Beispiel bei uns, dass ich dem Kind sage, hör zu, das war jetzt echt nicht cool, die Regel stand, und die Konsequenz folgt jetzt und du musst heute den Pausenhof verlassen, darfst gern morgen wieder kommen. Aber dass das Kind lernt, oh, ich hab hier eine Grenze überschritten. Grenzen geben uns Orientierung und sie sagen uns, was erlaubt ist und was verboten ist. Und es ist wichtig in dem Fall jetzt, dass ich als Autoritätsperson die Konsequenzen einleite, weil ich doch hoffe, dass sich dadurch auch in dem Kind, in dem Teenager was verändert. Dass es die Konsequenzen spürt, dass es checkt, oh Mann, stimmt, ich habe gerade Mist gebaut, ich habe eine Grenze überschritten. Und ich hoffe, dass sie dadurch reifer werden, erwachsen werden. Was glaubt ihr, was würde passieren, wenn ich weggucke? Wenn ich sage, hey, war das jetzt nicht so schlimm, komm. Ist egal. Was glaubt ihr, was würde passieren? Es würde wieder passieren, genau. Oder in dem Fall, wenn ich jetzt von Veränderung spreche, es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts, dass ich einen Eindruck habe, ja, bei dem Kind entsteht nur das Gefühl von, hey, ist doch egal, ob ich das mache, der interessiert sich sowieso nicht für mich. Ist doch völlig egal, das ist mir doch gleichgültig, der lässt doch sowieso alles durchgehen. Und die Konsequenz aus dieser Erfahrung, wo ein Kind praktisch bekommt, ist Unpersönlichkeit. Wenn das Kind merkt, es ist mir völlig egal, ob es den Ball jetzt über den Zaun schießt, dann schlussfolgert, also dann baut sich das Kind seine eigene Konsequenz und die lautet, da passiert das Gegenteil von Beziehung. Der ist nicht an mir interessiert, dem ist es gleichgültig. Es entsteht eine Unpersönlichkeit. Und eigentlich wollen doch Eltern für ihre Kinder genau das Gegenteil. Beziehungen bauen. gesunde Beziehungen leben, stärken und ihnen beibringen, dass sie für ihr Verhalten anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Also genau das Gegenteil von Beziehung, wenn ich keine Konsequenzen daraus ziehe. Ich glaube, wir brauchen diesen Rahmen, weil ich auf diese Information angewiesen bin, woran ich bin und wo lang es im Leben geht. Deshalb brauchen wir diesen Rahmen, deshalb brauchen wir Grenzen. Und Amnon hat diese Grenze überschritten und noch dazu eine ganz, ganz intime Grenze. Er hat die Schamgrenze überschritten. Wir können uns vielleicht vorstellen, die Tamar kommt nach Hause, sie hat ein zerrissenes Kleid, ist völlig durch den Wind, völlig verstört. Und der Absalom, der schlussfolgert nur noch, also das Kleid ist zerrissen, das heißt, sie hatte mit irgendeinem Mann Sex und so wie sie aussieht, hat sie das auch nicht freiwillig gehabt. Dieser Typ, dieser Kerl muss büßen. Und Absalom sagt sich, ich gehe sogar über Leichen. Und 2 Jahre später, er fädelt genauso das Ganze ein, schmiedet einen Plan und Absalom seine Leute bringen den Amnon, seinen Halbbruder, um. Sie ermorden ihn kaltblütig. Und auch der zweite Sohn von David, der Absalom, überschreitet eine Grenze. Anstatt Verantwortung zu übernehmen für sein Verhalten, anstatt seinen Mann zu stehen, rennt er weg. Er zieht sich aus der Verantwortung. Er flieht vor seinem Vater. David, der beliebte König, wir haben von seinem Aufstieg gehört, wie er sich in die Herzen von den Menschen regiert hat. Der so viel Gutes in seinem Leben hat und in der gleichen Life Story, in seiner gleichen Lebensgeschichte, solche verkorksten Familienverhältnisse. Und es wird noch krasser. Als Absalom zurückkehrt, nach seiner Flucht, ein bisschen Zeit ist vergangen, sammelt Absalom seine eigenen Truppen. Und er zwingt seinen Vater dazu, dass er vor seinem eigenen Sohn fliehen muss. Und letztendlich kommt es zum Fight zwischen Absaloms Truppen und Davids Truppen. Sohn gegen Vater. Und Absalom zieht den Kürzeren. Der Sohn fällt im Krieg. Und da sagt noch einer, die Bibel sei langweilig. Und wir können uns vorstellen, das stürzt den David in eine tiefe Trauerphase. Ich würde auch sagen, in eine Depression, in der er unheimliche Wahrnehmungsstörungen hat. Sein Feldhauptmann, der Joab, kommt zu ihm und sagt, hey, hast du gerade überhaupt einen Eindruck, was gerade passiert ist? Du liegst hier da wie ein Häufle Elend, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Wir haben gerade deinen schlimmsten Feind besiegt. Er sagt zu ihm, du liebst alle, die dich hassen und liebst alle und hast alle, die dich lieben. Also völlige Wahrnehmungsstörung. Deine Heerführer und Soldaten bedeuten dir offenbar überhaupt nichts. Es hätte dir nichts ausgemacht, wenn wir heute alle in der Schlacht gefallen wären. Hauptsache, dein Sohn Absalom wäre noch am Leben. Er ist richtig stinkig, sein Feldhauptmann, weil er nicht checkt, auf welcher Seite sein eigener König gerade steht. Und natürlich, keiner verliert gern von uns einen nahestehenden Menschen und schon gar nicht seinen eigenen Sohn. Aber ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, dass der David die entscheidenden Fehler schon früher begangen hat. Hat er bei all dem Königsrummel, all dem Regierungsgeschäft, hat er da seine Familie vernachlässigt? Hat er sich zu wenig an der Beziehungsarbeit, Erziehungsarbeit bei seinen Kindern beteiligt? Hat er es verpasst, ein konsequenter Vater zu sein? Und eben genau das, seinen Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich entfalten können. Hat er genau den Moment verpasst? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hätte es nicht so schlimm kommen müssen. Ein Sohn fehlt uns noch, Salomo. alle Hoffnungen ruhen auf Salomo. Alles hat so gut angefangen, weil nach David wurde Salomo König. Die Bibel sagt, ein ganz, ganz weiser Mensch, ein weiser König. Und die ganze Welt kam, um diesen Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu sehen. Und doch hatte er auch seine Grenzerfahrung. Und wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass die Söhne praktisch verschiedene Mütter hatten, das heißt, David hatte vielleicht mehrere Frauen, dann ist es bei Salomo eine leichte Untertreibung. Weil der Salomo hatte rund, 1000 Frauen. Frag mich nicht, wie er das praktisch gemacht hat. Keine Ahnung. Aber wir hören so, wir lesen so, der Salomo muss das irgendwie geschafft haben. Und von diesen Frauen ist Folgendes zu sagen, dass nämlich nicht alle diese Frauen aus dem Volk von Israel gestammt haben. Das heißt, der Salomo, wenn er Besuch hatte aus dem Ausland, aus Ägypten oder aus den umliegenden Ländern, dann hat er immer wieder ein bisschen Eindruck gemacht, wie das eben so ist als König. Und er hat sich nach und nach ausländische Frauen genommen. Und von diesen, und jetzt müssen wir eigentlich einen ganz, ganz weiten Sprung wieder nach vorne machen, also am Anfang von der Geschichte, von der Menschheit, da hat nämlich Gott schon gesagt, hey, ihr von Israel, ihr Männer, passt auf, nehmt euch nicht ausländische Frauen als Ehefrauen. Und ich glaube, Gott hat es nicht gesagt, weil er die ausländischen Frauen nicht mag, sondern weil er wusste, es besteht eine Gefahr darin, dass ich mich mit einer ausländischen Frau, und ich schließe jetzt den Bund der Ehe, ganz automatisch auch mit dem auseinandersetze, was sie vielleicht als ihren Gott anbetet, welchen Götzen sie verehrt. Und deshalb hat Gott gesagt, hey Leute, macht hier eine Grenze. Das ist eine gesunde Grenze als Schutz für euch selber. Weil ihr dann automatisch in der Versuchung steht, andere Götter kennenzulernen, vielleicht sogar sie anzubeten. Und jetzt hört mal, was passiert. Als er nun alt war, der Salomo, neigten seine Frauen, keine Ahnung, wie viel das dann vom Ausland dann insgesamt waren, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu. Es ist also passiert. Und zwar so, dass sein Herz nicht ungeteilt beim Herrn war, bei seinem Gott. Und Salomo tat, was dem Herrn nicht gefallen hat und folgte nicht völlig dem Herrn. Salomo hat angefangen, sein Herz zu verschenken. Was ihn bisher immer so ausgemacht hat, war, dass er ein König war, von dem man wusste, hey, dessen Herz ist vollkommen bei Gott. Der hat sein Herz Gott ganz geschenkt. Aber von Zeit zu Zeit ist ihm Gott nicht mehr das Allerwichtigste im Leben. Und ich bin davon überzeugt, das Problem lag darin, dass er sein eigenes Herz geteilt hat, dass er eine Grenze gezogen hat und diese Grenze in seinem Herzen überschritten hat. Ein bisschen einfacher formuliert, er hat Gott auf gewisse Teile seines Lebens beschränkt. Er hat Gott beschränkt, er hat Gott gefangen genommen. Da muss ich sagen, das klingt gar nicht so fremd. Also das klingt mir sogar relativ vertraut, obwohl Salomo vor ungefähr 3000 Jahren gelebt hat. Dieser Gedanke, Gott auf einen Teil meines Lebens zu beschränken, ist kein fremder Gedanke. Gott mein ganzes Herz schenken? Ich glaube, also ein Teil reicht doch erstmal, oder? Ihm mein ganzes Leben anvertrauen. Mein ganzes Leben. Hey, sorry, mal langsam hier. Also, ich wollte doch noch so viel, sagen wir mal, unabhängig erleben. Ich will doch auch ein bisschen unabhängig bleiben. Woran hängt dein Herz? Gibt es so eine Sache in deinem Leben, der du dich voll hingibst? Wo du sagst, da ist mein ganzes Herz dabei? Und jetzt mal die Frage auch zu deiner Beziehung zu Gott, zum Glauben. Ist es vielleicht bloß so eine Randerscheinung, so ein nettes Hobby am Sonntagmorgen? Ich gebe mich so ein bisschen rein, aber will immer noch so ein bisschen auch ganz, ganz viel für mich behalten. Auch dieses unabhängig bleiben. Die Frage, die wichtigste Frage lautet einfach wie folgt. Wie wichtig ist dir Gott? Wie ernst meinst du es mit ihm? Wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns in unseren Entscheidungen oder auch wie wir jetzt auf diese Fragen antworten, sehr, sehr ernst nimmt. Er nimmt uns sehr, sehr ernst. Er respektiert unsere Entscheidungen. Aber ich glaube bloß nicht, dass er dich in Ruhe lässt. Glaub nicht, dass er dich in Ruhe lässt. Ich bin mir sicher, dass er jede Möglichkeit sucht, um irgendwie dein Herz zu erobern. Um immer wieder durch die verschiedensten, verrücktesten Sachen in deinem Leben, um dein Herz zu werben. Und sich Gott immer wieder in so kleinen Nischen unseres Lebens einschleicht und sagt, hey, ich bin auch noch da. Weißt du noch? Und vielleicht eines Tages wir checken, dass er uns mit seiner ganzen Liebe, die ein Vater für sein Kind hat, im Moment gerade am Überholen ist. Und wir einfach checken, wir können nicht mehr davonlaufen. Ich wünsche uns diesen Moment. Manchmal finden wir Gott in den verschiedensten Nischen und Ecken unserer Lebensgeschichte. Und ich bin unheimlich dankbar und auch gespannt darauf, dass wir deine eigene Geschichte mit Gott heute hören können, Matthias. Und bitte dich, dass du kurz nach vorne kommst.
Ja, guten Morgen. Meine Geschichte fängt vielleicht in der Jugend an, in meiner Kindheit, wo ich ja mehr oder weniger gezwungen, würde ich jetzt vielleicht als übertrieben sagen, aber ich sollte halt in die Kinderstunde gehen, in die Jungscherstunde und das ganze christliche Durchlaufen war nicht immer freiwillig. Aber es war auch nicht alles schlecht. Also ich habe da viel Gutes mitgenommen, auch viele Geschichten, die halt immer erzählt wurden. Aber es war halt nichts, was ich jetzt von mir aus gemacht habe. Und ja, das hat sich so in der Jugend halt weitergezogen, bis ich dann nachher mal meine Ausbildung begonnen habe. Die war halt in Dresden, also es waren knapp 500 Kilometer von zu Hause weg. Und da bin ich halt ein bisschen ausgebrochen. Also da konnte ich mal für mich alleine sein. Hab dann mal mein Leben gelebt, hab gedacht, naja, jetzt bin ich dann halt der Chef in dem Leben und gucke mal, was da jetzt draus wird. Genau, und ja, ich wusste schon, dass Gott da ist und immer wenn es mir schlecht geht, dann habe ich auch gebetet und auch Gott gesucht. Aber in den Zeiten, wo es mir ja gut oder durchschnittlich ging, da habe ich dann auf Gott verzichtet und dann gesagt, naja, das mache ich schon. Ich werde das schon schaffen irgendwie. Und auch nach der Lehrzeit bin ich dann halt nach Bayern hier gezogen und habe dann angefangen, ja, das erste große Geld zu verdienen, was ja auch ganz toll war. Und habe dann halt auch so mehr oder weniger weitergelebt. Habe dann war stolz irgendwie auf mein Leben, was ich doch alles so Tolles schon erreicht habe und wie gut es mir doch geht. Und ja, bloß dann kam irgendwann mal der Punkt, wo ich gemerkt habe, so gut geht es mir eigentlich dann doch nicht. Und irgendwie fehlt in meinem Leben etwas. Und da fehlt etwas, was ich früher schon mal irgendwie gehabt habe. Und zwar, ja, ging es halt mit Glauben. Und ich habe angefangen, Jesus wieder neu zu suchen. Habe dann mehrere Gemeinden mal besucht und bin dann halt in Augsburg mal hängen geblieben. und habe da eine Gemeinde gefunden, die mich aufgenommen haben, wo ich Freunde gefunden habe und noch immer Freunde habe und auch sehr gute Freunde habe und ja, wo das alles sehr, sehr positiv verlaufen ist. Also anders als wie früher. Vor allen Dingen, weil ich danach gesucht habe, weil ich nach Gott nochmal gesucht habe, nach Jesus gefragt habe und ich durfte ihn nochmal neu in mein Leben einlassen. Und das war halt eine ganz große Wende in meinem Leben und was sehr, sehr Positives. Und ja, im Laufe der Jahre hat sich da sehr, sehr viel entwickelt und da ist sehr, sehr viel, für mich zumindest, Gutes entstanden. Und ja, das Leben mit Jesus, das ist halt eine ständige Weiterentwicklung auch. Irgendwie, wo ich merke, dass mir immer wieder Gutes widerfährt und wo ich auch immer wieder Positives erlebe. Natürlich gibt es halt auch mal negative Seiten, also das ist ganz klar. Tiefschläge mitunter, aber die mich dann eher noch wieder bestärken oder auch die Beziehung zu Jesus stärken. Und das ist halt das, wo ich gerade stehe und ja, wo ich einfach jetzt auch weitergehen möchte und diese Beziehung mit Jesus einfach weiterleben möchte und ja, sich das auch weiterentwickeln soll. Genau. Warum ich das erzähle, ist halt, gut, der Johannes hat mich gefragt, ob ich mal was dazu erzähle. Ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt das Mikro in der Hand haben muss und was erzählen muss, aber ist ganz einfach so, dass, ja, dadurch, dass ich das erlebt habe und auch diese Beziehung mit Gott erlebt habe, soll ich das schon irgendwie auch mal weitererzählen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht. Genau.
Vielen Dank, Matthias. Ja, Gott hat dich irgendwie nicht losgelassen. Und ich habe vor kurzem von, weiß nicht mehr, wer das genau war, der hat einen Satz losgelassen, der hat 1, 2, 3, 4 Wörter. Finde ich unheimlich spannend, darüber nachzudenken. Ich sage ihn euch. Gott ist ein Verb. Ich glaube, der Matthias hat es auch so ein bisschen erlebt. Gott hat ihn nicht losgelassen, weil ich glaube, Gott ist kein, was heißt das andere, Nomen. Wo sind die Lehren? Ja? Gott ist kein abstrakter, feststehendes Hauptwort, sondern Gott ist ein Verb, weil er ein Tunwort, oder so haben wir doch früher gesagt, weil er in Bewegung ist, weil er dynamisch ist, weil er genau dann da ist, wenn wir nicht mit ihm rechnen und weil wir merken, irgendwas treibt uns um und dass wir vielleicht so Phasen haben, wo wir mal Gott fremder sind, wo wir das Gefühl haben, wir sind Gott weiter weg und dann aber wieder drauf kommen, was ich vielleicht früher hatte, was Matthias jetzt erzählt hat, da merken wir, Gott ist ein Verb. Er ist in Bewegung. Er ist kein fremder, abwesender Gott irgendwo auf einer Wolke weit weg, sondern er ist ein nahbarer Gott. Vielleicht könnt ihr euch den Satz einfach merken, Gott ist ein Verb. Ich möchte euch noch einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen, der geht so. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Und da heißt es, mein Sohn, oder ich erweitere meine Tochter, lehne dich nie dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn, seine Tochter annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Puh. Was für ein paradoxer Vers. Gott liebt mich und das zeigt sich in seiner Strenge, in seiner strengen Erziehung. Was würde passieren, wenn ich meinen Kids auf dem Pausenhof einfach nichts sagen würde, wenn ich einfach weiterlaufen würde? Ich wäre ihnen, sie würden denken, sie sind für mich egal. Sie würden denken, der hat mich sowieso nicht lieb. Der kümmert sich nicht um mich. Der interessiert sich nicht für mich. Bei Gott zählt jeder Einzelne. Du bist ihm wichtig. Vielleicht stehst du gerade Gott sehr fern, hast krasse Zeiten hinter dir, Enttäuschung erlebt, Gott gebraucht, ihn nicht gespürt. Vielleicht hat deine Freundschaft zu Jesus Risse bekommen. Und vielleicht sagst du gerade, wow, das ist cool, gerade mit Gott im Alltag unterwegs zu sein. Ich mag das. Und es funktioniert. Und ich spüre Gott. Völlig egal, wo du gerade stehst. Hier kommt eine gute Nachricht für dich. Er hat dich nicht aufgegeben. Er hat dich nicht aufgegeben und er will der Vater für dich sein. Zum Schluss zurück zum Paradies. Adam und Eva haben es verbockt. Sind wir uns alle einig. Und auch wir, du und ich, wir haben es vermasselt. Und wir tun es tagtäglich, oder? Matthias hat auch davon gesprochen, mal weg sein, mein eigener Boss, mein eigener Chef sein, mein Leben mal genießen. Unabhängig sein. Und ab und an noch mal ein bisschen Gott spielen. Aber Fakt ist nun mal, dass Gott der Erfinder dieses Lebens ist. Und er hat auch die Regeln und die Grenzen dazu erfunden. Er hat sie gemacht. Was also würde passieren, wenn ich darauf vertraue, dass diese Grenzen dazu da sind, damit ich check, wie lieb er mich hat. Was für eine Liebe er für mich hat. Was, wenn die Grenzen genau dafür da sind, dass ich das kapiere in meinem Leben. Ich glaube, manchmal ist es Zeit, sich die Augen zu reiben. Wie wenn ich morgens aufstehe und noch gar nicht so richtig wach bin. Manchmal ist es Zeit, aufzuwachen. Und zu checken, dass es sich lohnt, sich mehr von dem Bild leiten zu lassen, das Gott von mir hat, als von dem Bild, das ich von mir selber hab. Es lohnt sich, sich mehr von dem Bild leiten zu lassen, das Gott von mir hat, als ich von meinem eigenen. Jesus, wir brauchen ganz, ganz viele Sachen und Umstände, damit wir das kapieren, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du es gut meinst und dass du ein liebender Vater bist, der hinter jeder Ecke wartet und wartet darauf, dass wir unsere Augen aufmachen und diese Liebe sehen, die ein Vater für sein Kind hat. Danke, dass du dich in unseren Lebensgeschichten immer wieder auch zeigst und aufdrückst und vielleicht durch einen Freund, durch eine Freundin immer wieder auch versuchst, in unser Leben zu kommen. Und wir preisen dich, dass du nicht ein Nomen bist, sondern dass du ein Wer bist, dass du auf der Suche nach uns bist, dass du in Bewegung bist und uns da abholst, wo wir stehen. Amen.